20:00, dann starten wir heute mal auf den Punkt, wenn ihr so zahlreich pünktlich gekommen seid. Das ist doch schön. Lasst uns beten und gleich von Anfang an unser Angesicht auf Gott richten, damit er sein Wort reich uns auftut und segnet. Jeder ist eingeladen, auch den Herrn zu bitten. Vater, wir kommen vor dich als dein Leib, den du erkauft und erlöst hast, den du gnädig angeschaut hast, und wir wollen dich bitten, weil wir nicht nur darauf angewiesen sind, dass du uns einmal begegnest und uns die Augen öffnest, sondern weil wir unser ganzes Leben lang von dir abhängig sind. Deswegen, wir kommen vor dich und wollen dich bitten, schenk uns das, was unsere Seelen brauchen, damit wir diesen Lauf, der vor uns liegt, den Kampf, den wir kämpfen, dass wir es wohl bestreiten können, dass wir es siegreich bestehen dürfen, damit wir alle vor deinem Angesicht stehen dürfen und dich auf ewig ehren und preisen können. Ich will dich darum bitten, dass du heute die Bibelstunde dazu benutzt, dass sie ein kleiner Baustein da drin sein darf, dass dein Leib weiter wachsen darf, dass er stabil und fest wird. Wirke all das Gute, Herr, durch dein herrliches und gutes Wort. Wir preisen dich für deine Freundlichkeit, Herr. Wer ist so freundlich wie du? Es ist niemand, der sich in irgendeiner Form, in einer Linie mit dir aufstellen kann. Du bist hoch erhaben über alle und keiner ist mit dir zu vergleichen. Wir preisen dich durch Jesus. Amen. Dann mache ich euch Mut, schlagt eure Bibeln auf. Wir sind tief ins zweite Kapitel vorgedrungen inzwischen. Ruth Kapitel 2. Eine schöne, bewegende Geschichte, wenn man es nur als Geschichte schon nimmt, ist es für manch einen tröstlich und aufbauend. Aber wie viel mehr, wenn wir die ganzen geistlichen Wahrheiten entdecken, die uns unser Herr hier im Voraus verkündigt und verstehen lässt und dadurch unseren Glauben weiter und weiter aufbaut. Und ich will gerne den Text zum Anfang lesen, bevor wir uns mit der Bedeutung weiter befassen. Wir starten nach der Gewohnheit ein paar Verse weiter vorne, in Kapitel 2, Vers 1. Lasst uns wieder neu beginnen, damit wir alle gedanklich in der Begebenheit sind. Ruth 2, Vers 1. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi: Ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf, und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm: Der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war: Wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte: Es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt: Ich möchte gern mit auflesen, hinter den Schnittern her etwas von den Ähren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Vom Morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth: Höre mir zu, meine Tochter. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und gehe hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann gehe zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm: Warum habe ich Gunst in deinen Augen, Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun, und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. Denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet, und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, tritt hierher und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter, er aber reichte ihr geröstete Körner, und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten, auch zwischen den Gaben darf sie auflesen, und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ehren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie sie auflesen kann, und ihr sollt sie nicht bedrohen. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend, und als sie ausschlug, was sie aufgelesen hatte, da war es etwa ein Eva Gerste. Und sie hob es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Sie zog heraus, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte, und gab es ihr. Bis soweit mal lesen wir den Text. Wir sind jetzt zuletzt bis Vers 9 vorgedrungen. Wir haben uns das alles angeschaut hier. Ruth und Naomi kommen zurück. Ruth hat das Anliegen auf dem Herzen, hier Ehren einzusammeln, an der Ernte mitzuarbeiten, und sie trifft auf Boas. In dieser Situation war das für sie ein sehr, sehr großes Geschenk, dass sie diesen Boas getroffen hat, denn sie war allein, also mit Naomi zwar, aber es war kein guter Trost, allein eine alte Frau an ihrer Seite, ganz allein im fremden Land. Da waren sie sehr, sehr allein und auf sich gestellt und in großer Gefahr. Wir haben uns angeschaut, in welcher Zeit das sich abspielt, nämlich zur Zeit der Richter. Eine sehr, sehr schlimme und grausame Zeit, in der sich das abgespielt hat. Und hier treffen wir auf diese wunderbare, auf diese herrliche Gestalt Boas, ja? Der Herr über all diese Felder ist, derjenige, der ein wunderbares und herrliches Vorbild für unseren Herrn Jesus ist. Und dieser Boas wird uns Stück für Stück vorgestellt und beschrieben. Und wir haben jetzt sind jetzt bis Vers 8 durchgedrungen und haben hier gesehen, dass Ruth diese Anweisung von Boas bekommt, bleibe bei mir. Geh nicht weg auf ein anderes Feld. Und wir haben gesehen, dass es nicht so zu sehen ist, dass er sie beschränkt und ihre Freiheit ihr wegnimmt. Ja, so, wir sind freie Menschen. Ja, ich gehe in den Laden, wo ich will. Keiner zwingt mich, okay? Und wenn mir der nicht passt, dann gehe ich in den anderen. So sind wir ja heute. Hat auch manche Vorteile. Aber das hier ist eine ganz, ganz klare Anweisung von Boas. Bleibe hier, geh nicht auf ein anderes Feld. Und das ist nicht eine Beschränkung, wie ich euch versucht habe zu zeigen, sondern es ist Schutz. Es ist Schutz. Ja? Und es ist Fürsorge, beides. Und das sehen wir hier in Vers 9. Lass uns den noch einmal lesen. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Hast du Durst? Dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. So zwei wesentliche Dinge sehen wir. Zum einen sichert er ihr zu, ich habe all den anderen, die da mitarbeiten, den Männern, ich habe gesagt, wehe einer von euch vergreift sich an ihr oder irgendwas. Wehe, er stellt sie unter seinen Schutz. Er sagt, ich persönlich sorge dafür, dass ihr nichts passiert. Ja? Das ist das eine. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie Christus das Gleiche mit den Seinen tut. Diejenigen, die zu ihm kommen, die bei ihm bleiben, die schützt er und die bewahrt er. Das ist im einen Sinne, ist das rein in unserem Alltag, wo wir, denke ich selber, schon oft sagen können, dass wir Bewahrung erfahren haben, dass Gott auf herrliche Art und Weise seine Hand über uns gehalten hat, dass uns nicht zugestoßen ist. Ja? Und zum anderen aber in dem Sinne, dass er uns geistlich bewahrt. Auf wie viel, wie viele Gefahren lauern da in dem Leben eines Christen, die ihn zum Fall bringen können und die ihn auf einen falschen Weg leiten können? Das sind unzählige, oder? Und was wir durch das ganze Neue Testament hindurch sehen ist, ich würde sagen durch die ganze Bibel hindurch, dass Gott und dass Christus die Seinen bewahrt, dass er sie ans Ziel leitet und sicher vor all diesen schädlichen Einflüssen bewahrt. Das bedeutet natürlich nicht, dass das Leben als Christ wie auf der Wolke ist. So, es kann nichts passieren. Du kannst einfach über die Straße gehen. Christen brauchen keine Ampeln. Ja, Gott bewahrt schon. Das ist es natürlich nicht, ja. Ja, das ist uns klar. Und nichtsdestotrotz gilt diese Verheißung. Ja, wir haben es angeschaut im Leben von Jesus, wie Gott bewahrt hat, seine Hand über ihn gehalten hat, wollten ihn steinigen. Ging nicht. Jesus geht einfach durch die Mitte, ja? Das ist interessant. Bei den Aposteln das Gleiche. Das gilt auch für uns als Gläubige, dass wir das erfahren dürfen. Und das Zweite, was wir hier sehen, und damit will ich mich heute befassen mit euch. Also das ist das eine, habe ich den Knecht nicht befohlen? Also er schützt sie. Das Zweite ist, hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Das ist schön. Also nicht, dass er nur diese Fremde auf seinem Feld duldet. Ja, das war zwar, hätte sie ein Recht gehabt nach dem Gesetz darauf, aber in dieser Zeit alles andere als selbstverständlich. Ja, wenn sie nur verscheucht werden, ohne böse Wort, dann können sie sich schon nicht beschweren. Ja, wenn ihnen nichts Schlimmeres passiert. So, nicht, dass er sie nur duldet. Nein, er sagt ihr sogar, Schutz zu, bleib hier und dir wird nichts passieren. Aber nicht nur das, dass er sie beschützt, sondern sie darf sogar von seinem Eigentum profitieren und sich ernähren und vor allem auch hier ihren Durst zu stillen. Wir wissen, dass die Arbeit auf dem Feld damals eine schwere Arbeit war, mitten in der Hitze. Ja, es heißt hier kurz davor in Vers 7, so ist sie gekommen in der Mitte und da geblieben. Von morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Das bedeutet, das war etwas Ungewöhnliches. Ja, wenn sich alle eigentlich nur wenig ausgeruht hätten, dann würde das nicht auffallen. Aber Ruth war eine, die sich wenig ausgeruht hat. Das heißt, die anderen haben häufiger den Schatten gesucht und mal Pause gemacht und danach geht's weiter. So, das ist zumindest naheliegend. Ja. Eine schwere Arbeit, die viel Kraft fordert und die durstig macht. Und so stellt ihr das zur Verfügung und sagt, du brauchst nicht nach Hause gehen. Bedien dich, sei frei und für sie sorgt. Und das ist das Zweite, was wir bei unserem Herrn Jesus genauso sehen, dass er für die Seinen sorgt. Er gibt ihnen das, was sie brauchen. Und das gilt wiederum in körperlicher und in irdischer Hinsicht und das gilt in geistlicher Hinsicht. Ja? In beidem sorgt er für uns. Das will ich mit euch jetzt gerne entdecken. Zuerst müssen wir verstehen und müssen wir erkennen, wie Boas hier. Boas ist der Herr über das Feld. Ja? Er ist derjenige, der bestimmen darf über alles. Er muss keine Versammlung einberufen und sagen, wer von euch allen Schnittern ist dafür, dass wir sie teilhaben lassen. Wer ist dagegen? So hoffen wir, dass eine Mehrheit zustande kommt und dann können wir das machen. Nein, nein. Er ist der Herr. Er darf über alles bestimmen. Und was er sagt, das gilt. Genauso ist es mit unserem Herrn, oder? Er ist der Herr über was alles? Über alles. Lass uns mal aufschlagen. Psalm 24. Psalm 24, Vers 1. Hier heißt es: Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. So, des Herrn ist die Erde, das heißt, Gott gehört die ganze Welt. Alles, was da ist, es wird ja mehrere Begriffe gebraucht, ja. Die Erde, ihre Fülle, das heißt, alles auf der Erde, die ganze Fülle, die da ist. Es sind sehr viele Dinge hier auf dieser Erde, oder? Alles gehört dem Herrn. Dann in einem zweiten Teilsatz wird es beschrieben, die Welt, ein anderer Begriff für die Erde, und die darauf wohnen. Also, die Menschen werden sogar noch extra genannt. Also, alles gehört ihm. Ich fand das interessant, ich bin heute draußen unterwegs gewesen und du lässt einfach nur dein Auge schweifen und weißt du, bei uns hier, wir leben ja sehr, 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 sehr eng hier. So, das ist das Feld und dann kommt das nächste Feld, du läufst nur ein paar, zwei, drei Schritte schon, das ist das nächste Feld und das gehört dem und das gehört dem und das ist alles markiert und jedem gehört alles. Ja. Und wenn dann auf einmal hast du hier eine andere Perspektive, dem Herrn gehört die ganze Erde. Egal, welchen Stein du aufhebst, egal, welchen Vogel du betrachtest, egal, welcher Mensch da läuft, alles gehört ihm, alles ist eigentlich sein Eigentum. Deswegen ist es für mich immer wieder so, dass wir auch überlegen müssen, ein bisschen, wie wir über Gott reden. So, öffne Jesus dein Herz, dass er hereinkommen kann. Das ist so, weißt du, sorry, du als ganzer Mensch, du gehörst ihm. Ja, er steht nicht irgendwo da und wartet, bis dass du es ihm aufmachen darfst. Vielmehr erkenne seine Herrschaft an. Erkenne, dass er der Herrscher über alle ist. Ja, nicht so, oder so ein anderes Wort. Gib ihm die Herrschaft über dein Leben. So, jeder ist selbst Herrscher über sein Leben. Jetzt gib ihm doch die Herrschaft. Nein, nein, das ist es nicht. Gott ist der Herrscher über jedes einzelne Leben. Und was wir tun müssen, ist, dass wir diese Herrschaft anerkennen, dass wir uns unter diese Herrschaft stellen, dass wir uns nicht dagegen auflehnen. Das ist unsere Aufgabe. Wir denken so autonom, jeder Mensch hat ein Selbstbestimmungsrecht. Die Bibel lehrt uns, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle. Alle, die darauf wohnen, die ganze Welt. Warum denn? Vers 2. Denn er hat sie gegründet. Über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Was bedeutet es? Er ist der Urheber. Kennt ihr Urheberrecht? Ja? Das heißt, was bedeutet, wenn ein Text oder ein Lied ein Urheberrecht hat? Was bedeutet das? Kannst du mit dem machen, was du willst? Kannst du es anfangen auszudrucken und zu verkaufen? Geht nicht, gell? Weil es gehört dir nicht. Du darfst es angucken, du darfst es in einem gewissen Rahmen benutzen, aber es ist nicht deins. Es gehört dir nicht. Weil jemand anders der Schöpfer dieser Dinge ist. Derjenige, der es gemacht hat, der hat das Eigentumsrecht daran. Und Gott hat die Erde seither ja niemanden verkauft, deswegen gehört sie ihm. Deswegen gehört sie ihm. Das ist das Erste, was wir lernen und verstehen müssen, okay? Wie Boas der Herrscher ist und alle Dinge, die sein Eigentum sind, frei verfügen darf, so unser Herr. In Psalm 104 wird es uns auch wunderbar beschrieben. Schaut mal. Psalm 104. Ich lese nicht den ganzen Psalm. Man könnte auch wirklich viel, viel davon lesen. Und einen gewissen Abschnitt will ich auch lesen, aber ich würde bei Vers 10 einsteigen. Hier heißt es Psalm 104, Vers 10. Du, der Quellen entsendet in die Täler, zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren Durst. An ihnen wohnen die Vögel des Himmels, aus dichtem Laub lassen sie ihre Stimme erschallen. Du, der die Berge tränkt aus seinen Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde. Und Wein, der das Menschenherz erfreut, damit er das Angesicht glänzend mache vom Öl und vom Brot des Menschenherz stärke. Es werden gesättigt die Bäume des Herrn, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel nisten, der Storch, Wacholderbäume sind sein Nest, die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Glibdachse. Er hat den Mond gemacht zur Zeitenbestimmung. Die Sonne kennt ihren Untergang. Du bestellst Finsternis, es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Die Junglöwen brüllen nach Raub. Sie fordern von Gott ihre Speise. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und lagern sich in ihren Verstecken. Der Mensch geht ans Aus, an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend. Wie zahlreich sind deine Werke, Herr! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Da ist das Meer groß und ausgedehnt nach allen Seiten. Dort ist ein Gewimmel ohne Zahl, Tiere klein und groß. Da ziehen Schiffe einher, der Leviathan, den du gebildet hast, um mit ihm zu spielen. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst deinen Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen. Du erneuerst die Flächen des Ackers. Die Herrlichkeit des Herrn sei ewig. Der Herr freue sich seiner Werke, der die Erde anschaut und sie bebt. Er rührt die Berge an und sie rauchen. Singen will ich dem Herrn mein Leben lang. Ich will meinem Gott spielen, solange ich bin. Möge ihm gefallen meine Rede. Ich freue mich in dem Herrn. Die Sünder sollen verschwinden von der Erde. Und die Gottlosen nicht mehr sein. Preise den Herrn, meine Seele. Halleluja. So, jetzt habe ich viel gelesen. Aber merkt ihr, was uns der Psalmist hier beschreibt? Er beschreibt uns, wie alles, was hier, ich weiß nicht, wie wir durch die Schöpfung Gottes gehen. Ja, wie, mit welchen Augen wir das betrachten. Aber alles empfängt alles, was es zum Leben braucht, von Gott. Ja, er ist derjenige, wie wir es hier so deutlich gesehen haben. Er tut seine Hand auf, und alles wächst hervor, es sprost und es gedeiht. Der Mensch kann gehen, er kann ernten, er kann sich versorgen. Sobald Gott seine Hand zumacht, ist es vorbei. Ist es vorbei, da kann man sich auf den Kopf stellen. Und wir vergessen das heute, oder? Wisst ihr, unsere Vorfahren, die waren immer wieder in der Gefahr, Gott zu einem Erntegott zu machen. Wisst ihr, was ich damit meine? Der Wilfried nickt, der weiß mehr noch, was ich meine. Der Mensch war seither sehr, sehr, sehr angewiesen auf gutes Wetter für Ernte und für all diese Dinge. Und er wusste, dass diese Dinge von Gott kommen. Und er hat aber die Gefahr gehabt, Gott auf das zu reduzieren. So, also, gut, ich brauche Gott, dass er mir gutes Wetter gibt, aber sonst frage ich nicht viel nach ihm. Ja? Das ist ein bisschen diese Gefahr, dass man Gott speziell für einen Bereich reserviert. Wisst ihr, was unsere Gefahr ist? Dass wir gar nicht mehr merken, dass wir Gott dafür brauchen. Wer betet morgens, Herr, bitte schenk mir heute ausreichend zu essen? Braucht man ja nicht, gell? Das Kühlschrank ist voll, oder? Brauchen wir nicht beten, Gott. Das ist doch alles da. Ja, das ist unsere Gefahr heute, dass wir so gut organisiert und aufgestellt und abgesichert sind, zumindest meinen wir es, dass wir Gott nicht mehr bitten brauchen. Dass wir eigentlich, wenn wir danken, dann ist es meistens so formell, gell? Segne diese Speise, Amen. Los geht's. Nein. Wie ist ein richtiger Umgang mit diesen Dingen? Ich möchte, dass wir das kurz am Beispiel des Essens, und das betrifft nicht nur das Essen, okay? Wenn wir vom Essen sprechen, es geht nicht nur ums Essen. Es geht um mehr Dinge, wenn wir das sehen. Aber was ist eigentlich der richtige Umgang? Und ich habe schon etwas vorweggenommen. Matthäus 6 macht es uns sehr, sehr klar. Für uns ist das wichtig, dass wir uns dessen neu bewusst werden, okay? Kann Ruth einfach hingehen und sich bedienen? Kann sie einfach frei sein und sagen, okay, los, hey, mach mal Platz hier, jetzt hast du schon genug getrunken, jetzt bin ich dran. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Matthäus, Kapitel 6. Vers 9. Betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Oh, interessant, gell? Mittendrin in diesem wahrscheinlich allerberühmtesten Gebet haben wir diese Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Tun wir das? Wie ernst tun wir das? Wollen wir darum bitten? Ich denke, gerade wir als Christen müssen das neu lernen, wirklich in diese Abhängigkeit vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, selbst in den kleinsten Kleinigkeiten und in den Dingen, die ich selbstverständlich halte, ich will bekennen, ich bin von dir abhängig. Und wenn du es nicht schenkst, werde ich morgen ohne dastehen. Auf einen Schlag ist es alles weg. So, wir müssen das lernen, um diese Dinge auch bei Gott zu bitten. Wir haben das letztes Mal schon gesehen, oder? Guck mal hier in Vers 13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gott möchte, dass wir ihn darum bitten, dass er uns bewahrt. Wir haben letztes Mal von dem Schutz Gottes gesprochen, den er schenkt. Er schenkt diesen Schutz, aber er möchte gleichzeitig, dass wir ihn bitten darum. Es ist wohlgefällig vor ihm, wenn wir ihn bitten, wenn wir ihn anflehen. Du wirst sagen, er weiß ja, dass ich es brauche und er hat es auch verheißen, wird es doch sowieso tun. Aber zu Gottes Ehre dient es, wenn wir bitten, wenn wir diese Dinge von ihm nicht einfordern, wir können es nicht einfordern, wenn wir sie erbeten, wenn wir sie sagen, Herr, bitte schenk es aus deiner vollen Gnade und Großherzigkeit, die du hast. Das ist die richtige Art und Weise, genauso hier. Herr, bitte tu deine Hand auf und versorge uns mit allem, was wir brauchen, damit wir die richtigen Dinge bekommen, damit wir mit dem, was wir bekommen, richtig umgehen können. All diese Dinge. Also es ist gut, wenn wir darum Gott bitten, auch wenn es uns so selbstverständlich scheint. Ja, das ist das eine. Was sollten wir auch tun? Wir sollten dafür danken. Hat jemand Stellen aus dem Neuen Testament oder von mir aus auch aus dem Alten Testament, wo wir sehen, dass die Heiligen für das Essen gedankt haben? Oder generell, dass man fürs Essen gedankt hat.
Dass Jesus 5000
genau.
In der Hand gedankt und
genau. Verteilt. Also er hatte sehr, sehr wenig in der Hand, wissen wir, ja. 5 und 2. Und er dankt dafür. Warum macht er das?
Als Vorbild.
Als Vorbild, durchaus. Durchaus, als Vorbild. Um uns zu zeigen, dass wir für das, was wir aus Gottes Hand empfangen, dankbar sein sollen. Denn ist es selbstverständlich, dass Gott in dieser Situation 5 Brote und 2 Fische geschenkt hat? Ist auch nicht selbstverständlich, oder? Es könnte doch sein, dass gar nichts da ist. So, Gott schenkt. Und wenn es in unseren Augen nur wenig scheint. Und wir sollten dankbar sein für das, was Gott schenkt. Wisst ihr noch eine Gelegenheit? Und das wird übrigens in 3 von 4 Evangelien wird das berichtet, dass er gedankt hat. Das Abendmahl. Selbst beim Abendmahl heißt es, der nahm Brot und dankte und brach es. Ja? Also selbst auch da sehen wir das. Und ganz interessante Situation, Apostelgeschichte 27. Schlagt was mal mit auf. Apostelgeschichte 27 ist eine heikle Situation eigentlich. Sturm. Wir wissen jetzt ein bisschen, wie Sturm ist, wieder, gell, ist ein bisschen frischer wieder bei uns, was Sturm ist. Wobei, es war ja noch relativ glimpflich bei uns. Aber sie sind auf dem Schiff und da ist es nicht so schön wie im gemauerten Häuschen, Steinhäuschen. Und sie sind viele Tage in diesem Sturm. Schaut mal. Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 27, Vers 34. Oder sagen wir Vers 33. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle Speise zu sich zu nehmen und sprach, heute schon den 14. Tag wartend seid ihr ohne Essen geblieben. So, sehr sparsam gewesen, weil ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn dies gehört zu unserer Rettung. War eine sehr, sehr verzweifelte Situation hier. Okay, das war keine Sonntagmorgenpredigt in einer gemütlichen Gemeinde irgendwo. Das war eine sehr, sehr krasse Situation. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er dies gesagt hatte und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen. Und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Oh. Für Paulus zeigt es mir nur hier, eine Selbstverständlichkeit war es für ihn, das Brot, was er jetzt hatte, selbst in dieser chaotischen Situation zu nehmen und dafür zu danken Gott. Ja. Du hast doch jetzt andere Sorgen, als dich um das Brot, um das Danken des Brotes zu kümmern. Nein. Das ist jetzt für Paulus selbstverständlich hier. Und was wir in der Schrift auch sehen, das Danken und sogar, dass wir das Essen segnen oder um den Segen Gottes bitten. 1. Timotheus 4. Schlag mal 1. Timotheus 4 auf. Das lesen wir übrigens auch im Zusammenhang mit der Speisung der 5000, ich meine, dass es im Lukas-Evangelium gesagt wird, dass er das Brot segnete. 1. Timotheus 4. Und hier geht es um die Frage, was darf man eigentlich alles als Christ essen? Ja, gibt es da nicht gewisse Dinge, die man als Christ eigentlich nicht essen sollte? Und Paulus schreibt hier etwas, wo er sagt, hier Vers 3, da gibt es Leute, über die spricht er, die verbieten zu heiraten, also verschiedene Regeln haben sie hier aufgestellt, ja, die verbieten zu heiraten, gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme, mit Danksagung, für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Ja, also das Wort Gottes, das Zeugnis des Wortes Gottes ist es, was die Speise für uns rein macht, und das Gebet, mit dem wir beten. Wir bitten Gott auf der einen Seite, wie gesagt, dass er uns das zur Verfügung stellt, wir danken ihm dafür und wir bitten, dass er es segnet, dass er es uns zur Kraft und zur Stärkung dienen lässt, damit wir für seine Ehre leben können. Ja? Ich denke, das ist gut, wenn wir auf diese Art und Weise mit dem umgehen, wie Gott uns versorgt. Ja? Und wenn wir das tun, wenn wir diese Dinge tun und leben, dadurch drücken wir Abhängigkeit von Gott aus. Seht ihr? Ich kann mich hinsetzen und einfach nehmen und essen, keine Frage. Aber wenn ich das tue, was wir jetzt hier beschrieben gefunden haben, dadurch drücken wir aus, Herr, du bist der Herr, aus deiner Hand empfangen wir es. Und wenn du deine Hand nicht öffnest, dann gehen wir zugrunde. Ja? Und ich denke, es ist gut, wenn wir das nicht als ein Gesetz, nee, du darfst auf keinen Fall anders machen. Ich denke, so ist es nicht gemeint. Aber es ist als eine gute Form, Gott die Abhängigkeit und die Dankbarkeit auszudrücken. Ja? Und das Essen, wie gesagt, steht hier aber nur als eines von vielen Dingen, wie Gott uns versorgt. Schaut mal Matthäus 6. Schaut mal Matthäus 6. Vers 24, Vers 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen, den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was ist Mammon? Geld, Besitz, ja, diese Dinge. Und jetzt gibt er uns etwas mit hier. Ja? Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, auch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als die Speise, der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war, wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß. Er weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ist das nicht eine wunderbare und herrliche Zusage von Gott? Dass er uns verspricht, dass er für uns sorgen wird. Dass so wir bei ihm bleiben, bei ihm Schutz suchen und unser Auge zuerst auf ihn richten, dass er uns versorgen wird. Lasst uns unterscheiden. Bedeutet das, dass wir nicht mehr einkaufen gehen sollten? Ja, Gott wird schon sorgen, gell? Du musst nicht einkaufen, das ist Unglaube. Das ist nicht so, oder? Worum geht es hier? Geht Jesus hier darum, dass wir nicht mehr sehen dürfen, dass wir nicht mehr ernten dürfen? Nee, gell? Ja, genau. An anderer Stelle heißt, wer nicht...
Wie ich dran gehe, sorge ich mich drum, dass genau. Mir morgen was gibt, oder habe ich Vertrauen, dass genau. Egal wie es aussieht, er mir morgen was gibt.
Ganz genau. Oder es geht um das Herz, um das Sorgen machen und das ist das eigentliche Problem. Unglaube, dass Gott etwas zur Verfügung stellen wird, in dem Sinne, dass wir nicht versorgt sein werden. In dem Sinne ist das hier. Das ist kein Freibrief, studieren nur den ganzen Tag deine Bibel und dann wird das Essen geliefert kommen. Das ist klar, dass das nicht ist, denn Gott, wie Sibylle schon gesagt hat, an anderer Stelle heißt es, wer nicht arbeiten will, der soll nicht essen. Ja? So, wir müssen immer nicht einzelne Bibelstellen herausnehmen und sagen, so, da steht's geschrieben. Immer die ganze Schrift nehmen und uns ein gutes, gesundes Bild geben lassen. Aber was für eine herrliche Zusage, ihr Lieben. Gott wird uns versorgen. Gott wird uns versorgen. Bedeutet es, dass wir niemals Mangel haben werden? Lass uns nochmal genau nachdenken. Bedeutet auch, dass wir manchmal Mangel haben können trotzdem, oder? Lass uns da lesen. Philipper 4. Ich wünsche, dass wir lernen, immer ein gesundes Gleichgewicht zu behalten. Deswegen müssen wir viel blättern immer wieder. Philipper 4. Da schreibt Paulus den Philippern in 4, Vers 10. Ich habe mich im Herrn aber sehr gefreut, dass ihr, so sagt er zu den Philippern, endlich wieder einmal aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. So, was meint Paulus hier? So, er sagt, ich finde es so schön, dass ihr mal wieder im Schaukelstuhl am Sonntag gesessen seid und über mich nachgedacht habt. Meint er das? Ich sage es ein bisschen provozierend. Was meint er damit, an mich zu denken?
Er war im Gefängnis.
Er war im Gefängnis.
Also die konnten ihm nicht so großartig helfen.
Ja, okay. Und was meint er aber damit, dass sie was bedeutet, sie sind aufgeblüht, an ihn zu denken? Sie haben ihm was geschickt. Also, sie haben ihm eine Gabe geschickt. Ja? Das, wenn wir den ganzen Abschnitt weiterlesen, wenn wir das sehen hier, sie haben ihm etwas durch den Epaphroditus, das lesen wir in Kapitel 2, haben sie ihm etwas für seine täglichen Bedürfnisse geschickt. Ja? Liebespäckchen mit einfach alltäglichen Dingen, die er gut gebrauchen konnte. Vielleicht Finanzen auch, wir wissen es nicht genau. Ja? Nicht, dass ich, aber schaut mal, was er jetzt sagt. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Und so weiter. Beschreibt er viele von diesen Dingen. Aber was beschreibt er über seine Lebensumstände? War das immer so, dass jeden Tag der Transporter angehalten ist vom Gefängnis und sagt, Paulus, die Ladefläche ist voll, bedien dich? Nein, es war nicht immer so. Es war manchmal durch Mangel hindurch, aber Gott ist treu und der jederzeit trotzdem diese Verheißung erfüllt, dass er zu seiner Zeit, zur rechten Zeit versorgen wird. Ja? Da müssen wir immer dieses gesunde Gleichgewicht behalten. Gott mutet uns manchmal einen Mangel auch zu, damit wir immer lernen, an ihm zu bleiben und in der Abhängigkeit zu ihm zu leben. Und trotzdem gilt diese Verheißung, wenn du zu mir kommst, ich werde dich versorgen. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht aufgeben. Was für eine wunderbare Zuversicht. Und wenn das gilt, in Bezug auf das Irdische, gilt es dann auch in Bezug auf das Geistliche? Auch Gott versorgt die Seinen mit der geistlichen Speise, die sie brauchen. Okay? Und da müssen wir uns bewusst sein, das zeigt uns die Bibel auch, wie unser Körper abhängig ist, dass wir ihm regelmäßig etwas zuführen, an Nahrung, an Essen. Genauso ist unsere Seele davon abhängig, dass wir geistliche Nahrung, geistliche Speise bekommen. Ja? Gott hat die Menschen gerettet mit einem Ziel. Was ist das Ziel, mit dem Gott Menschen gerettet hat? Jetzt gibt es viele verschiedene Aspekte, aber vielleicht kommt irgendjemand auf die Schliche, worauf ich hinaus möchte. Mit welchem Ziel rettet Gott Menschen? Warum tut er das? Der könnte das auch bleiben lassen, oder? Es gibt zu seiner? Also, dass Menschen da sind, dass sie Gott verherrlichen. Wann?
Sofort.
Sofort und bis in?
Ewigkeit.
Bis in Ewigkeit. Okay, das ist das Ziel, warum Gott Menschen rettet, okay? Wir kennen eine Lehre der Selbstgenügsamkeit Gottes. Das bedeutet, dass Gott nicht jemand anderes braucht, um vollständig zu sein. Okay? Gott in sich selbst ist vollständig. Es gibt nichts mehr, wo man sagt, ja, Gott war so einsam und deswegen braucht er die Menschen. Nein, so ist Gott nicht. Der Mensch ist so geschaffen, ja, dass wenn du ihn komplett isolierst, dass er unvollständig ist. Gott hat sich entschieden, trotzdem, obwohl er es für sich selbst nicht braucht, Menschen zu schaffen, damit sie in der Gemeinschaft mit ihm sein und ihn verherrlichen. Aber in sich selbst braucht Gott es nicht. Gott ist nicht derjenige, der etwas braucht, sondern er ist derjenige, der Geber von allen Dingen ist. In diesem Sinne hat er Menschen berufen, nicht weil er es braucht, aber weil das wohlgefällig und weil das gut ist und weil das das Beste ist, dass sie nämlich zu seiner Verherrlichung, zu seiner Ehre leben sollen. Schon jetzt, und bis in alle Ewigkeit. Aber wie kann das geschehen? Ist das so, dass ein Mensch zum Glauben kommt und vom ersten Tag an hat er nur, spricht er nur noch über Jesus, nur noch Loblieder auf den Lippen, spricht zu seinen Mitmenschen über Christus, lebt ein vorbildliches Leben, was Gott über alle Maßen verherrlicht und in, ist das so? Nee, gell? Was braucht es, dass Menschen immer mehr dahin kommen, Gott zu verherrlichen? Was braucht es, dass sie an das Ziel ankommen überhaupt, damit sie Gott ewig verherrlichen können? Sie brauchen geistliche Nahrung. Sie brauchen, dass das Gott sie durch sein Wort aufbaut und zurüstet. Okay? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt und ob ihr das selbst in eurem Leben erfahren habt. Wenn jedes wahre Kind Gottes, das diese geistliche Nahrung nicht braucht, merkt es. Sobald, stell dir vor, du bist ein halbes Jahr abgeschnitten, ohne Bibel, ohne Predigt, ohne geistigen Austausch mit anderen Geschwistern. Wenn dir das nichts ausmacht, dann ist das höchst alarmierend. Dann ist das ein großes Problem. Aber wenn du nach 3 Wochen sagst, boah, oder sagen wir, du bist 4 Wochen auf Geschäftsreise, hast deine Bibel zu Hause vergessen, es gibt hast keine App oder sonst irgendwas. Wir sind ja halt so, gut, wir haben immer was, gell? Haben wir angenommen nur, 4 Wochen ohne Gemeinde, ohne Bibel, ohne Gott und ohne sein, also ich meine, ein Gebet trotzdem, aber ohne die Speise, ohne geistliche Speise und Nahrung. Was würde das mit dir machen? Im besten Fall, wenn du ein wahres Kind Gottes bist, dann lässt es dich nicht in Ruhe. Und dann kriegst du Bauchkrämpfe. Weil du sagst, ich brauche das. Ich brauche das. Schaut mal, schlagen wir die Bibel auf, lesen es nach. 1. Petrus 2. 1. Petrus 2. Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Was ist das für eine Milch? Was ist das für eine unverfälschte Originalmilch? Das Wort Gottes. Ja. Dieses Wort unverfälscht, ich weiß nicht, ob ihr eine Anmerkung habt bei euch in den Fußnoten. Dieser griechische Ausdruck Logikos. Welches Wort steckt dahinter? Logos. Wisst ihr, was Logos heißt? Das ist Wort. Ja, kennen wir von Johannes 1?
Heißt es die wörtliche Milch?
Ja, die wortgemäße Milch. Oder man kann sagen, die logische Milch. Ja, das hängt alles miteinander zusammen. Die angemessene, die richtige, die wahre. Ja, das hängt alles damit zusammen. Und das ist das Wort Gottes, was hier gemeint ist. Und wie beschreibt er das hier? Seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Also, wie sind neugeborene Kinder? Das ist immer gut, oder? Also, viele von uns ist es noch nicht allzu weit. Im Ohr, wenn vor allem, wenn man dann unterwegs ist, gell? Fährst du und dann auf einmal geht's los. Ja, was ist das Problem? Ja, Hunger. Begierig nach der Milch. Ja, jetzt warte doch noch eine halbe Stunde. Ja, wir haben jetzt gerade nichts da. Werden Sie verständlich einlenken? Kannst du sie schnell ruhig stellen? Wie sind sie allein ruhig zu stellen? Ja, mit Milch eben. Eben mit Milch. Auf diese Weise sollen wir begierig sein. Sollen wir uns ausstrecken nach dem Wort Gottes. Nach dem, was Gott uns für unsere Ernährung bereitgestellt hat. In 1. Timotheus 4 heißt es übrigens auch, diesen Text haben wir heute schon mal aufgeschlagen. Dürft ihr nochmal aufschlagen. Ein bisschen weiter dort heißt es, Vers 6 heißt es, wenn du, Timotheus, ich warte noch ganz kurz, ich höre noch viel blättern. 1. Timotheus 4, Vers 6. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, wenn du das lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. So, auf welche Art und Weise kann der Timotheus diesen schwierigen Dienst wahrnehmen, wo er die Gemeinde ausrichten, lehren und leiten soll? Wie kann er diesen Dienst tun? Indem er was selbst tut? Indem er sich selbst nährt. Seht ihr das? Der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Er selbst muss sich selbst erstmal ernähren, damit er andere ernähren kann. Wenn ich nicht selbst genährt werde durch das Wort Gottes, dann kann ich euch nicht aufbauen im Wort Gottes. Unmöglich. Deswegen, jeder Älteste, der mit diesem Auftrag dient, die Gemeinde zu ernähren durch das Wort, und jeder andere, der das tut, die brauchen dafür Zeit, oder? Kann man das so schnell Trint nebenher? Das geht nicht. Dafür brauchst du Zeit, dich selbst zu nähren und dann anderen weiterzugeben. Das ist die gesunde Art und Weise, wie uns die Schrift lehrt, das zu tun. Und an verschiedenen anderen Stellen, ich finde es so erstaunlich, an wie vielen Stellen die Schrift das Wort mit Essen vergleicht. Das ist interessant, oder? Schau mal, Hebräer 5. Hebräer 5. Nicht, dass wir so sehr jetzt mit diesem Thema, was jetzt dort jetzt genau aufgerollt wird, uns auseinandersetzen. Aber auf welche Art und Weise redet er von dem Wort? Vers 11, 5 Vers 11. Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Vers 12. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. So, was ist Milch? Was ist feste Speise?
Milch ist Wort Gottes.
Und feste Speise? Die Überlieferung der Ältesten. Nein, nein. Es ist beides das Wort Gottes, nur das eine sind die absoluten Grundlagen unseres Glaubens, die ganz einfachsten Fundamente, können wir sagen. Und das andere, das sind Dinge, wo wir tiefer hineingucken ins Wort Gottes. Seht ihr, wir gehen jetzt ins Buch Ruth und graben richtig tief hinein. Ja, das ist gut, das brauchen wir, denke ich, beides. Aber was ich so spannend finde, ist, dass er hier das mit Essen vergleicht, ja. Es ist wie Milch und das ist wie feste Speise. Paulus sagt es in 1. Korinther 3. Und wir sehen, dass hier merkt, die ganze Neue Testament redet auf diese Art und Weise. 1. Korinther. Zurück. 1. Korinther 3. Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Interessant, oder? Auch hier wieder. Er sagt, von dem, was ich euch weitergegeben habe, da habe ich nicht angefangen mit einer Entfaltung der letzten Dinge, wenn Jesus wiederkommen wird. Von all dem hat er ein ganz großes Bild davon gezeichnet. Hat er nicht gesagt. Er hat nicht mit Daniel 9 angefangen. Ja, okay. Mit den 70 Jahrwochen, mit all diesen Dingen. Er sagt, ich hab ganz einfach angefangen. Ich habe mit den absoluten Basics angefangen. Denn ihr konntet es noch nicht vertragen, sagt er. Ja? Was natürlich nicht so gut ist, ihr könnt es aber jetzt noch nicht vertragen, weil ihr noch fleißig seid. Also das heißt, ein Christ sollte wachsen. Er sollte nicht immer nur bei den ganz, ganz grundlegenden Anfängen bleiben. Aber die gleichen Worte, die er hier gebraucht, wie der Hebräerbriefschreiber. Also das zeigt uns, wie es ein verbreitetes Bild war unter den Heiligen, dass das Essen mit dem Wort Gottes gleichzusetzen oder zu vergleichen. Matthäus 4, Vers 1 als eine der herrlichsten Stellen. Ich habe sie euch genauer ausgelegt schon, aber ich will euch nur erinnern. Ich will euch nur erinnern daran. Und wie wir uns bewusst sein müssen, dass wir abhängig sind, dass Gott uns irdische Speise schenkt, genauso müssen wir uns was anderes bewusst sein. Matthäus 4. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Oh Wunder, hat er nach 40 Tagen... Stellt euch, ich will, dass wir uns das bewusst werden wieder neu. 40 Tage, völlig am Ende körperlich. Und jetzt tritt der Versucher zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Sprech mal mit einem Verhungernden über Essen. Was wird er machen? Der wird dir an die Gurgel gehen. Ja. Was sagt Jesus jetzt hier? Er sagt: Hör auf, von dem Brot zu reden. Ich habe dermaßen Hunger. Nein. Jesus aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Stell dir das, was für Jesus sagt: Teufel, lass mich in Ruhe. Was ich brauche, ist das Wort Gottes. Wonach ich suche, ist das Wort Gottes, nicht es. Er war kurz davor, seinen Dienst hier auf der Erde, den größten Dienst, den irgendjemand hätte tun können, zu beginnen. Der sagt: Ich brauche Gottes Wort. Davon lebt der Mensch, nicht vom Brot. Besser, du stirbst mit leerem Magen, aber die Seele voll von Christus, als dass der Magen voll ist und die Seele ist leer. Aber auch hier seht ihr wieder, wie das Brot und diese Dinge, das Essen mit dem Wort Gottes verglichen wird. Und dafür hat Gott vorgesorgt und hat seine Gemeinde reich versorgt. Epheser 4 heißt es: Er hat Gaben gegeben in der Gemeinde zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes. Ja. Und ich finde es wunderbar, um es abzurunden, in Ruth sehen wir, wie wunderbar, und deswegen habe ich den Abschnitt ein bisschen länger gezogen, Ruth. Wie wunderbar er sie versorgt, oder? Sagt er nur, dass sie ihren Durst stillen darf, oder sagt er noch mehr? Überfliegt nochmal den Text und schaut mal, auf welche Art und Weise er für sie sorgt.
Sie darf ihr Essen in den Essig trinken.
Sie darf ihren Bissen Brot in den Essig, also nicht nur trinken, sondern sogar auch essen, an der Mahlzeit. Die Körner kriegt sie extra. Wie viel?
Bis sie satt.
Und so, dass es noch lang für ihre Schwiegermutter.
Ja, die Körner jetzt erstmal nicht hier, sondern hier heißt es, sie wurde satt und ließ sogar übrig. So, sie konnte gar nicht den Teller leer essen. Es war so viel, dass wirklich sie nicht weiter essen konnte. Ist das großzügig? Sehr großzügig. Und was noch? Wie sorgt er noch für sie?
Die Schnitter sollen ihr sogar Gaben aus ihrem Mündel nehmen und ihr hinlegen.
Okay. Wahnsinn, oder? Nicht nur, dass sie das, was versehentlich runterfällt, aufsammeln darf, sondern er sagt sogar, nimmt sogar was und zieht es schon aus den Bündeln raus. Sag ich mir, ja toll, wofür habe ich mir die Arbeit gemacht, gell? Egal. Zieh es raus und lass es extra für sie liegen, damit sie ja genug hat am Ende des Tages. Ist das nicht wunderbar, wie Boas für Ruth sorgt? Ist es nicht wunderbar, wie der Herr für die Seinen sorgt? Lasst es uns mitnehmen und in einer Runde Gott loben und preisen und danken dafür, dass er das in materieller Art tut und aber vielmehr auch im geistlichen Sinne uns versorgt, uns aufbaut und uns Nahrung schenkt, wie wir es brauchen. Lasst uns ihm Ehre geben, so wie wir nach dem Essen Gott oder vor und dem Essen, wie es ihr gewohnt seid, Gott preisen und danken dafür, was er uns schenkt. So wollen wir es auch jetzt machen. Lieber Vater, wir wollen das anerkennen. Du bist derjenige, der die Quelle von allem ist, was gut ist. Jede gute Gabe, jedes Geschenk, Herr, das kommt von dir. Alles, was wir empfangen, Herr, das kommt von dir. Wir haben es uns nicht selbst erarbeitet. Herr, das ist im Irdischen so. Alles, was wir aus dem Kühlschrank heute genommen haben, alles, was wir zubereitet haben und auf den Tisch gestellt haben, Herr, das ist nicht etwas, wo wir uns brüsten können oder wo wir auf unser Konto schreiben können. Du hast uns alles gegeben, alles, damit wir das tun können, damit es dasteht am Ende. Ich will dich loben und preisen, Herr, dass du für deine Kinder sorgst, dass du es versprochen hast. Du hast uns ein sicheres Versprechen gegeben, dafür preise und lobe ich dich. Ich will dir danken, dass du reichlich sorgst dafür, dass wir die nötige Speise und alles Nötige bekommen, damit wir das Ziel erreichen, das Ziel unseres Glaubens, vor dir zu sein, heilig und tadellos. Danke dir, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir die Gemeinschaft miteinander haben, dass wir dein Eingreifen in unserem Leben sehen dürfen und darum wissen dürfen, es erleben dürfen. Und in so vieler Hinsicht, du hast uns deinen Heiligen Geist geschenkt, Herr. Du hast uns so reich gemacht und du hast uns mit allem versorgt, was wir brauchen, um diesen Lauf zu laufen und diesen Wettkampf zu vollenden. Ich lobe und preise dich. Du bist Gott. Du bist herrlich. Dich wollen wir anbeten. Dich wollen wir preisen. Am allermeisten für unseren wunderbaren und herrlichen Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.